Abschnitt von Kapitel 11, 27 bis 25, 11. Es ist der letzte Abschnitt, den wir noch angucken. Das ist in Kapitel 18 hier bei den vier, der letzte von den vier Abschnitten, die im Zentrum des Ganzen stehen, nach meiner Analyse. Also, die Verheißung der Geburt Isaaks in Kapitel 18, Vers 1 folgende. Da heißt es: Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Und dann schlich er vor, dass sie was zu essen machen, zu trinken und dass sie sich da ausruhen. Dann sagen die: Tu, wie du gesagt hast. Vers 6, Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach: Eile und menge drei Maß feinsten Mehls, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab es dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Wie lange hat das wohl gedauert? Ne? Das ist jetzt orientalische Gastfreundschaft, wie sie im Buche steht. Ja? Es sind drei Männer, scheinbar Fremde, aber irgendwie. Er sieht die kommen, da hinten sind sie, läuft ihnen entgegen und lädt sie ein. Und sie sind dann zu Gast, nehmen das Angebot an, wo der Tag am heißesten ist, also 12 Uhr mittags, 1 Uhr mittags in Israel. Wohl dann auch ne, wahrscheinlich eher die wärmere Jahreszeit und sozusagen Siesta-Stimmung und die nehmen die Einladung an. Es ist im Hain Mamre. Ihr wisst ja, dass gute Bäume, Hain Mamre, das sind Bäume, dass gute Bäume wie natürliche ACs wirken. Also wenn man großgewachsene Bäume hat, ausgeladen und so. Man sitzt da drunter, man hat sein Zelt natürlich dahin platziert. Das ist alles, das ist prima. Tag ist heiß, du sitzt im Schatten. Wenn da genug Wasser ist, und das ist bei dem Hain wahrscheinlich der Fall, dann verdunstet da auch was und so, ist angenehm. Und dann auch gut was essen, gut was schnacken, essen, trinken. Und die Gäste werden bedient und er steht als Diener, steht er da und steht zur Verfügung. Und er, Vers 8, und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Also er ist jetzt als Clan-Chef mit so vielen Leuten, die unter ihm sind, als reicher und gesegneter Mann, ist er Diener dieser drei Männer, dieser drei Fremden. Wir wissen, dass es Gott ist und zwei Engel, aber es ist nicht unbedingt klar, ob das von vornherein klar war. Es kann sein, dass es einfach für ihn nur drei Männer waren. Hebräer 13 steht, wir sollen gastfrei sein. 13 Vers 1 folgende, gibt es einen Abschnitt mit verschiedenen Ermahnungen. Unter anderem, wir sollen gastfrei sein, also gerne Leute auch bewirten und aufnehmen. Denn dadurch haben schon etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Es kann sein, dass es hier auch der Fall war, nur dass es nicht nur zwei Engel waren, sondern dass es Gott der Allmächtige mit dabei war. Und er steht jetzt da, während die es sich gut gehen lassen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Fällt euch was auf? Ja, Sarah. Das ist ein Insider. Ne? Also spätestens an der Stelle wird deutlich, dass die drei Männer mehr wissen. Ja? Und jetzt wird es ja so richtig schön. Ich liebe diese Stelle, es ist einfach fantastisch. Drin im Zelt. Da sprach er: Ich will zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein Herr ist auch alt. Es ist so klasse. Frage an euch, wo war die Sarah, bitteschön? Und dann so, ne? Die war so. Das liebe ich am ersten Buch Mose. Das sind Menschen, ne? Die Sarah hat mit denen ja nichts zu tun. Das sind Gäste ihres Mannes. Ne? Sie hat noch dafür zu sorgen, dass das Essen auf den Tisch kommt teilweise mit ihrem Backen. Anderes erledigen die Knechte, die es in großer Zahl gab. Ich finde das so toll. Vor allen Dingen wie Gott, der hier letztlich redet mit seinen zwei Engeln, er lenkt das Gespräch auf Sarah. Er fragt, wo ist Sarah? Ne? Und könnt ihr vorstellen, wenn die Sarah sowieso da war und zuhörte, und ihren Namen hörte, dass sie dann wirklich so hörte, ne? Es ist einfach fantastisch. Drin im Zelt, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Und das heißt, das ist eine Steigerung gegenüber Kapitel 17. Der Name Sarah war neu für sie, also offensichtlich ist Abraham als Avraham dann gekommen und hat seiner Frau alles erzählt, was wir in Kapitel 17 gelesen haben. Natürlich hat sie mitgekriegt, dass er beschnitten wurde, sich beschneiden lassen hat und alle Männer da beschnitten wurden und so weiter und so fort. Also es war keine verborgene Erscheinung, das wussten alle. Im Hause Abraham wussten alle, dass Gott einen Bund geschlossen hat, diesen Bund der Beschneidung. Sie war eigentlich sozusagen vorbereitet, sie wusste eigentlich alles, aber sie hat es noch nicht wirklich an ihr Herz rangehen lassen. Und es scheint mir so zu sein, dass der Besuch jetzt hier die Absicht hat, sozusagen Sarah damit zu konfrontieren und dass wir es auch mitkriegen. Das hörte Sarah, Vers 12, darum lachte sie bei sich selbst. Das Kind wird ja Yitzchak heißen, man wird lachen. Abraham lachte, Sarah lachte und als er geboren wird, sagte sie, die lachen alle. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Also hier redet Gott. Was Ähnliches passiert in Lukas 1, da redet Gabriel. Er redet zu Zacharias und er redet zu Maria. Dort sind die Rollen umgetauscht. Hier ist es so, dass Abraham in Kapitel 17 das hört und glaubt. Er lacht auch, aber er lacht im Glauben. Und hier in Kapitel 18 lacht Sarah, die Reaktion ist dieselbe, aber sie denkt, das klappt nicht. Das ist biologisch unmöglich. Meine Zeit ist abgelaufen. Schon lange. Und und sie lacht. Natürlich hat der Abraham das nicht gehört, aber Gott weiß alles. Und hier steht auch der Name Gottes. Warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Das Wort, was hier unmöglich sein für steht, ist wörtlich, sollte von dem Herrn oder für den Herrn ein Ding zu wunderbar sein. Also ein Wunder, eine Sache, die so groß ist, dass Gott die nicht hinkriegt. Die Antwort ist rhetorisch, die Antwort ist, geht nicht. Das heißt, hier hat man die Allmacht Gottes gelehrt, in dem Sinne, wenn Gott etwas tun will, kriegt er das auch hin. Wenn er entsprechend seine göttliche Energie reintut, geht das. Und dann soll dem Herrn etwas unmöglich sein? Das zweite Mal um diese Zeit. Das heißt, er sagt nicht nur, dass es eine Geburt gibt, er sagt praktisch, weil der wusste ja, was die Zeit jetzt ist und die wussten genau, wann das geschehen wird im nächsten Jahr und dass es ein Sohn wird. Kann ja eine Tochter sein, kann ein Sohn sein. Es wird ein Sohn sein, es wird die Zeit sein und so weiter. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so. Du hast gelacht. Und das gefällt mir so. Ich finde das so klasse. Das sind völlig normale Familien. Man kann also das erste Buch Mose lesen und man merkt so richtig die Beziehungen der Familien untereinander. Ja? Der Abraham war eine Autoritätsfigur. Er hat selber nicht gehört, aber weil Gott es sagt, hat er gedacht. Das Gespräch fand natürlich nicht währenddessen statt, sondern später. Die Gäste waren schon weg. Das Fürbittegebet von Sodom war schon passiert. Abraham ist wieder nach Hause gegangen und sie haben besprochen, was jetzt heute so los war. Und dann konfrontiert Abraham seine Frau mit dieser guten Nachricht, dass sie jetzt schwanger werden wird und dass dann und dann nächstes Jahr ein Sohn dein wird und spricht das auch an. Warum hast du eigentlich gelacht? Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Die ganze Zeit nenne ich den Sarah. Du weißt genau, warum ich dich Sarah nenne. Du hast einen neuen Namen bekommen von Gott, dem Allmächtigen. Du weißt das schon längst. Warum hast du da überhaupt gelacht? Das ist doch gar nichts Neues. Ja, irgendwie so, ja. Und die fürchtete sich vor ihrem Mann und fürchtete sich, das einzugestehen. Nee, ich habe nicht gelacht. Das ist einfach klasse. Aber so sind wir. So sind wir. Wir machen die dollsten Sachen. Einerseits glauben wir an Gott, oder? Wir glauben an Gott. Wir wissen, Gott kann alles. Aber was ist, wenn es auf einmal uns persönlich betrifft? Dass etwas geschehen soll in meinem Leben, dass ich denke, das geht nicht. Das passiert nie. Sozusagen die allgemeine Idee, Gott ist allmächtig, glauben die meisten Christen. Irgendwie aus der Bibel haben sie es mitgekriegt. Aber wenn auf einmal diese allgemeine Wahrheit auf eine Einzelperson angewandt wird und hier die Frau konfrontiert ist, das ist nicht mehr lang hin, du wirst schwanger, es ist nicht mehr lang hin, da wird das Kind geboren. Und sozusagen, und ich denke, das war die einzige Absicht von dem Besuch, abgesehen von der Sache mit Sodom und Gomorra, Gott wollte diese Frau ehren. Diese Frau ist eine der größten gesegneten Frauen der ganzen Menschheitsgeschichte. Und wir können die ganz, ganz getrost direkt neben Abraham stellen. Die beiden waren ein Team. Ja. Und sie ist mitgegangen. Als Abraham alles verlassen hat, ist sie mitgegangen. Und sie hat sich in Gefahr begeben, wie wir sehen mit diesen diversen Königen. Sie war eine Beauty Queen, offensichtlich. Das war eine der schönsten Frauen, die damals existiert haben. Und sie hat sich ihrem Mann anvertraut. Wow, sie ist die ganze Zeit mitgegangen und sie war immer die Unfruchtbare. Er war der große Abraham und sie war der Versager. Sie war Denite. Und es ist lange her, dass sie die Hoffnung aufgegeben hatte, dass sie jemals schwanger wird. Und sie wusste, es ist unmöglich. Und Gott hatte extra gewartet, die ganze Zeit. Und das Wunder, das er mit Sarah getan hat, ist nicht gleich wie die Jungfrauengeburt von Maria. Aber als Gabriel Maria erklären muss, wie es möglich ist, dass sie, ohne einen Mann zu kennen, im Sinne von ohne Sexualverkehr, als Jungfrau schwanger werden wird, verweist Gabriel auf dasselbe, was hier steht. Kein Wort ist für den Herrn, kein Ding ist für den Herrn unmöglich. Das heißt, Sarah ist hier Steigbügelhalter für Maria. Und auch hier sehen wir, wie in Kapitel 22, Golgatha und Moria hier und Moria dort, sehen wir, wie praktisch die entsprechenden Figuren des Evangeliums ihr Gegenüber haben im Alten Testament. Hier haben wir Sarah und hier haben wir Maria. Maria ist auch eine Tochter Sarahs, über verschiedene Wege sozusagen. Sie stammt von ihr ab. Und die reichen sich hier die Hände. Nur, dass in dem Fall Maria gleich glaubte, ein Wunder, das noch größer ist. Und Sarah wurde auf die Sprünge geholfen, aber sie hat den Sprung geschafft. Sie hat es erlebt, das Wunder. Damit haben wir jetzt sozusagen den Part hinter uns gelassen. Ich bin wieder ganz geduldig. Wir kriegen es hin? Ah ja. Und diese sind die Tolodot Isaaks. Jetzt haben wir den Isaak. Und hier mal nur so der Rahmen. Isaak wurde geboren, als Abraham 100 Jahre alt war. Er hat ihn also noch 75 Jahre lang erlebt, den Vater. Und dann hat er ihn begraben, als der Vater eben 175 war. Mit 40 Jahren heiratete er Rebekka. Das ist eine Ehe, die im Himmel arrangiert wurde. Das merkt man. Das ist ein fantastisches Kapitel. Es ist lang und das ist klasse. Er heiratet Rebekka, also sozusagen, und 20 Jahre lang ist sie unfruchtbar. Da kann man sich natürlich auch fragen, stell dir jetzt vor, die beiden nach 10 Jahren. Der Knecht ist da hingegangen und hat die Geschichte erzählt und das ist wirklich absolut eindeutig gewesen. Und Isaak hat das angenommen und hat sie angenommen. Und die beiden waren ein Ehepaar. Und durch die soll jetzt die Heilsgeschichte vorwärts gehen. Wieder dasselbe Thema, ein Kind soll geboren werden. Und die warten 1 Jahr und 5 Jahre und 10 Jahre und 15 Jahre und 20 Jahre und nichts passiert. Bei 20 Jahren passierte was. Im 20. Jahr, dann wurde sie empfing, Rebekka. Der Grund, warum sie empfing, war, Isaac hat gebetet. Das ist interessant. Das ist interessant, dass gesagt wird, hier in Kapitel 25, nachdem Ismael abgehandelt ist, vorher wird noch gesagt, als der Abraham stirbt, in Kapitel 25, Vers 11, und nach dem Tode Abrahams segnete Gott Isaak, seinen Sohn, und er wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das heißt, man hat praktisch diesen Gedanken von Segen und Fluch im ersten Buch Mose. Der Segen ist auch ganz handgreiflich. Man kann das sehen, man kann das erleben. Der Segen Gottes, der immer auf Abraham war, Abraham stirbt, und dann geht praktisch diese Kraft des Segens geht über auf den Sohn. Und das war, konnte man erleben, das konnte man mit Händen greifen, das merkt man auch in den nächsten Kapiteln. Manche Leute könnten ja von Isaak denken, der ist so wie einer im Sandwich. Abraham war eine sehr, sehr, sehr markante Persönlichkeit und Jakob war eine sehr markante Persönlichkeit. Und Isaak hat in Anführungsstrichen, bitte nur in Anstrichen, unter beiden gelitten. Abraham hat fast seinen Sohn Isaak geopfert und Jakob hat seinen Vater betrogen. Mit entsprechenden Konsequenzen. Also man könnte sagen, was ist Isaak? Ja, ist der so hier eingezingelt von zwei markanten Persönlichkeiten? Von Jakob wird später gesagt werden, du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft und hast gewonnen. Also was war das für ein Kerl? Der Jakob, ja? Und Jakob hat das mit Hilfe seiner Mutter gemacht. Und da kann man sich fragen, was ist Isaak? Und man würde ihm Unrecht tun. Die Abrahamsgeschichte, es wird viel mehr über Abraham gesagt, als dann über Isaak. Und es wird viel mehr über Jakob gesagt, als über Isaak. Also Isaak wird relativ schnell behandelt. Wenn ihr das hier seht, das sind die Toledot Isaaks. Aber das meiste davon geht um Jakob und Esau. Um Esau ein bisschen, mehr noch um Jakob. Aber wenn man sich die Anfangskapitel anguckt, wo dann Isaak in Aktion ist, dann erstmal sieht man in 25,11, dass der Segen auf ihn übergeht. Und das müssen wir uns ganz real vorstellen. Dann wird Ismael abgehandelt und weil er nicht die erwählte Linie ist, geht das kurz, ratzfatz. Vers 12 bis 18, das ist die Toledot Ismaels und dann geht der Schreiber über wieder zur erwählten Linie. Vers 19, dies ist das Geschlecht Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Arameas aus Mesopotamien, die Schwester des Arameas Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Das heißt, die Fürbitte, die wir bei Abraham gesehen haben, ist auch bei Isaak der Fall. Auch er erlebt, wie Gott ihm erscheint. Auch er ist ein Prophet. Und die Kraft Gottes in der Erscheinung und das Wort Gottes in seinem Leben ist da. Der Segen ist da. Und seine Fürbitte wird von Gott angenommen. Weil er Fürbitte tut für seine Frau, wird sie fruchtbar. Aber so einfach ist das nicht. Ward schwanger und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leibe. Da sprach sie, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Es war eine schwere Schwangerschaft. Also jetzt müsst ihr das vorstellen, ja. Eine Frau, die wartet 20 Jahre lang, dass sie endlich schwanger wird. Der Mann betet dafür und beide erleben jetzt, sie wird schwanger. Und dann schreitet die Schwangerschaft voran und die beiden kämpfen schon oder irgendwas passiert im Mutterleib. Und das ist so intensiv und so stark, dass sie denkt, ich sterbe. Erst bin ich nicht schwanger und bin unfruchtbar und jetzt habe ich so eine schwere Schwangerschaft. Was ist hier los? Es ist doch Antwort auf ein Gebet. Und dann kommt sie auf eine Idee. Und diese Idee ist enorm wichtig. Die ganze Geschichte von Jakob und Esau steht unter dem Einfluss dieser Idee, ich gehe hin und frage den Herrn. Die Schwangerschaft ist so schrecklich schwer. Ihr Mann hat für sie gebetet, dass sie schwanger wird. Sie hat jetzt das Problem, dass sie so schwanger ist, wie sie schwanger ist. Und sie wird damit nicht fertig. und kommt auf die Idee, dass sie selber auch hingeht und den Herrn befragt. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib, da sprach sie, wenn es mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, wir wissen nicht, wie sie das gemacht hat. Es ist aber passiert, der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leibe und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau, und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß waren, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher, Jakob aber ein gesitteter Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gerne von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Jetzt hat man die Antwort und die Rebekka, alles was sie nachher tut, hängt mit diesem Wort Gottes zusammen. Dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und das hat sie natürlich auch ihrem Mann erzählt. Davon darf ich ausgehen, ja. Das heißt, sie ist schwanger, ganz schwere Schwangerschaft. Sie geht hin, befragt den Herrn, kriegt eine Antwort und sagt das ihrem Mann, Isaak. Sie sagt, der Herr hat gesagt, das sind Zwillinge, das sind zwei Söhne. Und das ist ja schon was. Erstmal, die Wahrscheinlichkeit, dass es Zwillinge sind im Vergleich zu einer normalen Geburt, ist ja nicht so häufig. Wenn es Zwillinge sind, dass es zwei Söhne sind, sozusagen, das waren verschiedene Sachen. Als das dann war, so war, dass es zwei Söhne waren, erwies sich das Wort, das Gott, der Herr, gesagt hat, als Wahrheit. Es war eine Prophetie, die sich erfüllt hat. Das heißt, eigentlich müsste Isaak das Wort annehmen und gehorchen. Macht er aber nicht. Und die ganze Dramatik mit dem Segen später, mit Isaak und Rebekka und Jakob und Esau, dass die Familie schier daran zerbricht und dass die Gefahr besteht, dass Esau Jakob umbringt, und weil ein Menschen umgebracht wird, 1. Mose, Kapitel 9, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, und dass dann der Mörder hingerichtet wird und Rebekka vor der Tatsache steht, dass sie beide Söhne an einem Tag verliert. Es hängt damit zusammen, dass der gute Isaak zwar gläubig war, zwar betete und sein Gebet wurde erhört, aber er liebte Jakob nicht so sehr, wie er Esau liebte. Frage, dieser Mann Gottes, dieser Prophet, dieser Beter, dieser Fürbitter, warum hat er den Esau so sehr geliebt? Ja. Weil das Wildbret von Esau in seinem Munde war, wörtlich. Das ist sehr geistlich. Sagenhaft. Deswegen, ich liebe 1. Mose, Leute. Es ist einfach fantastisch. Wenn man überlegt, wie menschlich das alles ist. Stell dir einen vor, der gern Grillen liebt und der hat einen, der mitmacht und das vielleicht ist einer der Kinder und die schmeißen den Grill an und Haus rauf und hier noch das zu trinken und oh ja, und er liebt ihn. Ist es eigentlich gut, wenn man ein Kind bevorzugt? Sollte man das machen oder sollte man das besser nicht machen? Und das ist ein weiteres Thema hier, die Gefährdung der Ahnfrau bei Abraham zweimal, bei Isaak einmal und dann das Vorziehen von einem Kind findet sich Generation für Generation. Jakob liebt Josef mehr als alle und zeigt das mit einem entsprechenden Kleidungsstück. Und das Ende vom Lied ist, dass die Brüder ihn so hassen, dass sie bereit sind, ihn umzubringen. Abgesehen davon, dass er noch mal ein paar komische Träume hatte. Also da kann man so viel lernen, dass das sind alles gläubige Leute. Das ist die heilige Familie, so Abraham, Isaak und Jakob. Ich bin der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das heißt aber nicht, dass die alles richtig gemacht haben. Sondern im Gegenteil, ich habe ja gesagt, die größte Gefährdung der Heilsgeschichte geht aus von diesen Gläubigen. Weil immer wieder einer von diesen Gläubigen auf die Idee kommt, ich weiß doch, das ist eigentlich Gottes Wille und weil er Gott auf die Sprünge helfen muss, damit er seinen Willen tatsächlich erfüllen kann. Das ist die Sache, dass Sarah und Abraham dann Hagar bitten, mitzuhelfen, die Verheißung zu erfüllen. Und das ist Rebekka, als es dann soweit ist, dass der Segen verteilt werden soll, dass sie denkt, das geht doch nicht. Der Isaak kann doch jetzt noch Esau sehen. Du sollst den Segen doch kriegen. Und dass sie eine Aktion startet, die gelingt. Und ich weiß nicht, in wie vielen Sonntagsschulen das so erzählt wird, dass man die Idee haben könnte, die haben ja recht, ja. Das war ja Gottes Wille und ist ja okay, ne? Ich meine, was ist das für eine Idee vom Segen Gottes, dass ich den durch Betrug kriege? Ehre Vater und Mutter wird später in 10 Geboten heißen, ja? Und die Frau soll ihrem Mann untertan sein, steht an verschiedenen Bibelstellen, ja? Hier hat der Sohn seinen Vater entehrt und der Isaak war so geschockt, der zitterte. Das war für ihn so eine Katastrophe, der zitterte am ganzen Leib, dass das in seiner Familie geschah. Es war eine Katastrophe. Der Esau, als er mitkriegte, was passiert war, der kam dann zu spät mit seinem Wildbret, der hat gesagt, den bringe ich um. Also bitte an alle Leute, die Sonntagsschule unterrichten, bitte sagt nicht, dass wir es gut gemacht haben. Das war die gelebte Katastrophe. Wie hat er denn seinen Segen bekommen? Ja gut, er hat ihn so bekommen, aber er geht dann ja nach. Er muss fliehen, weil die Mutter hört, Rebekka hört, dass Esau, das hat das offen gesagt. Der Esau hatte seine Kronis, der hatte seine Leute, mit denen er zusammen war, der hat es gesagt, den bringe ich um. Tja, das ist also auch Isaak. Sein Lieblingssohn ist Esau, weil das Wildbret in seinem Munde ist. Er ist ein Erwählter Gottes, aber er in 27,1, er konnte nicht mehr richtig gucken. Und das ist praktisch die Information, die wir brauchen. Warum hat das geklappt? Und seine Frau, die war verschlagen. Die hat alles durchdacht. Das war nicht die Idee von Jakob, den Betrug zu starten. Der fürchtete sich vom Fluch. Der hat gesagt, das geht schief. Der merkt doch, dass ich nicht Esau bin. Und seine Mutter setzt ihn hin oder was auch immer, wie sie ihn überredet. Ich habe an alles gedacht, ja. Das raue Fell, da nehmen wir das und du ziehst die Kleider von ihm an und so weiter und so fort. Es hat geklappt. Der hat Lunte gerochen, ein Stück weit, aber warnungslos. Er hat das nicht gedacht, dass es passieren kann. Er sagt dann nachher, küss mich mal, ja. Und dann kommt er her und küsst ihn und er riecht die Kleider. Der Geruch ist der Geruch von den Kleidern von Esau. Es fühlt sich an wie bei Esau. Das war perfekt. Nur die Stimme war nicht Esaus Stimme, aber er war naiv und er wurde von seiner Frau übertölpelt und von seinem Sohn betrogen. Jakob ist sein Name, Jakob. Akev ist das hier. Jakob ist der Fersenhalter und in Urdu habe ich immer gesagt, Char Saubis ist 420. Das ist der Paragraph im Gesetzbuch in Pakistan für Betrüger. Jakob ist sowieso ein toller Name. Fersenhalter, der hält die Ferse, das ist ein Betrüger. Müsst ihr vor, auf Deutsch wäre das Schlitzohr. Stell dir vor, du nennst deinen Sohn Schlitzohr. Ich meine, richtig als Name im Stammbuch eingetragen. Und das war aber sozusagen, das war so bei den Geburten ist es so, wenn bei der Geburt irgendwas Besonderes geschieht, das wurde oft der Name. Zum Beispiel bei Peretz und Serach von der Tamar, als die Schwiegertochter von Judah schwanger wird später und da geschieht auch was bei der Geburt und dann geht was schief, ein bisschen schwierig für die Geburt auch, ein Riss und so weiter und so fort und da kriegt er den Namen Peretz, also Riss. Also ist das Geburtsgeschehen, wird im Namen festgehalten, dass die Mutter so eine schwere Geburt hatte mit wieder Zwillinge und Jakob ist ähnlich. Aber das war halt, irgendwann gewöhnt man sich daran. Der eine heißt als Yitzhak, man wird lachen, der andere heißt Jakob, der hält die Ferse. Und dann, als er ihn betrügt, angeleitet von der Mutter, als Jakob und Rebekka ihn betrügen und Esau das mitkriegt, da sagt der Vater ihm in Vers 35, Kapitel 27, 35, er aber sprach, dein Bruder ist gekommen mit List, und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob. Bei meiner Lutherbibel hier steht im Fußnote, das heißt der Hinterlistige. Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch mein Segen. Und er sprach, hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Und dann gibt er ihm noch sozusagen den Restsegen, was er ihm gegeben hat, ist weg, sozusagen, das ist vergeben. Und der Segen wird hier gesehen, so wie etwas Legales. Ich meine, der wollte den ja gar nicht. Der Isaak wollte ja diesen Segen gar nicht weggeben. Der wollte das nicht. Und das ist halt auch ein Problem von Isaak. Eigentlich hätte er gehorchen müssen. Das Wort Gottes an die Mutter, die eine schwere Schwangerschaft hatte, war deutlich. Es hat sich auch erfüllt. Aber er hat sich schwergestellt. Quergestellt. Der wollte nicht. Er wollte den Segen dem Wildbret seines Sohnes Esau geben. Ja? Der kriegt den Segen. Menschlich gesehen, wenn man am Ende vom Buch Genesis ist und guckt sich an, wer war eigentlich mehr gesegnet, weltlich gesehen, da war der Esau viel erfolgreicher. Das ist, als der nach 20 Jahren mit seiner Familie zurückkommt aus dem Ausland, kommt Esau ihm mit 400 Mann entgegen. Der hatte schon eine Armee. Und wenn man guckt, ich habe die Toledot gezeigt, bei der Toledot von Esau, oh Wunder, gibt es zwei Toledot. Der kommt zweimal vor. Warum kommt der Esau zweimal vor? Ja? Und die eine Toledot ist einfach Esau und seine Kinder und sozusagen, und das andere ist Esau als werdendes Volk mit einem Land. Das Land Seir, der hat schon Besitz. Und da wird auch erwähnt, dass die schneller Könige hatten unter Edom und Esau als die Israeliten. Das heißt, der Esau war ein Durchstarter und menschlich gesehen war der viel erfolgreicher. Das war sozusagen, der hatte dann auch bald drei Frauen, hier zwei, und dann merkte er, meine Eltern ärgern sich über meine Frauen, und dann merkte er, die Frauen sind denen nicht fromm genug. Ich nehme mir noch eine, wo hole ich die her? Ismael kann helfen. Dann nimmt er eine Tochter sozusagen aus der Richtung, um seinen Eltern was Gutes zu tun, heiratet nochmal und hat viele Kinder und ist ein Jäger, das heißt, der kann kämpfen, der kann seine Waffen einsetzen, der schart um sich Leute, der hat eine Mini-Armee. Jakob wusste, ich habe keine Chance. Wenn der mit 400 Mann mir entgegenkommt in Waffen, bin ich erledigt. Deswegen hat er nachher so viel Angst. Und der haut alles kurz und klein. Das heißt, menschlich gesehen war der Esau viel erfolgreicher, passte sozusagen viel mehr ins Bild. Und der Jakob, der da bei den Zelten ist und der seiner Mutter Liebling war und so, der hat auch nicht gleich geheiratet. Der hat Jahrzehnte später geheiratet, wenn man sich das anguckt. Als Esau 40 ist, heiratet er Judith und dann auch Basemat, und nachdem Jakob weggeht, heiratet er Mahalat. Und der Jakob ist ja Zwilling, also mit 77 kommt ein Haran an. Also der Esau ist mit 40 verheiratet und der wartet noch 37 Jahre mehr und heiratet ein Mädchen, für das er 7 Jahre arbeiten muss. Das heißt, 44 Jahre hat der Vorsprung. Das ist ein Haufen Kinder und die Kinder sind auch schon älter. Die Kinder sind dann auch schon stärker. Die sind schon trainiert. Als der Jakob nach 20 Jahren wiederkommt, da war ein Teil seiner Kinderschar, die waren Teenager. Teil war noch kleiner. Benjamin wurde irgendwo geboren und die Mutter stirbt. Der hatte eine ganz andere Familie. Der Esau kam ihm praktisch schon mit 400 Mann und zwar bewaffneten Leuten entgegen. Der hätte nicht die Spur einer Chance gehabt bei einem Krieg. Als er 84 bis 91 war, werden die ersten 11 Söhne geboren. Und die Geburt Josefs war, da war er 91, da merkt man hier, das war hier sozusagen am Ende dieser Serie. Und ich habe ja gesagt, Josef heißt, er möge noch einen hinzufügen oder er möge noch hinzufügen, so in dem Sinne doch einen drauf. Ich habe einen Sohn, prima, aber ich möchte noch mehr. Und das ist im Namen dann festgehalten. Und der kommt da zurück und bei der Rückkehr kriegt er einen neuen Namen, Israel. Rahel stirbt, man hat die Geburt Benjamins. Rahel nennt, als sie stirbt, nennt sie ihn Ben-Oni. Eigentlich heißt der Junge Ben-Oni. Sohn meines Unglücks, Sohn meines Leidens, Sohn meiner Katastrophe. Und er wollte jetzt nicht seinen Sohn Ben-Oni nennen und ein Leben lang daran erinnert werden, dass er seine eigentliche Frau, er hatte vier Frauen und das war die einzige Frau, die er geliebt hat, richtig geliebt hat. Also das war hart. Das auch zum Thema, dass Gott seine Heiligen auch schwere Wege führt. Also der Jakob, dieser Hinterlistige oder Betrüger oder eben der seinen Bruder da über den Tisch zieht in zwei Dingen, sodass er ihn umbringen will, der wird von Gott ganz schön, teilweise ganz schön schwere Wege geführt. Dann verliert er Rahel. Von Rahel hat er zwei Söhne. Und der Sohn, den er natürlich ganz, ganz besonders geliebt hat und das auch gezeigt hat, Rahel war weg. Aber dieser Sohn, vielleicht hat er Rahel geähnelt und er hat in ihm seine Frau gesehen, die er verloren hat. Und er zieht ihn vor und kleidet ihn entsprechend und so verliert er ihn auch. Tot. Von einem wilden Tier zerrissen, sagen seine anderen Söhne. Und er kommt dann mit 130, also hier wird Josef verkauft und dann, als Jakob 130 ist, kommt Jakob nach Ägypten und ist noch 17 Jahre da und wird dann aber in Kanaan beerdigt. Jetzt möchte ich sozusagen bei diesen Sachen auf gewisse Dinge von Jakob eingehen, weil das auch sehr lehrreich ist für uns als Christen, weil wir unterschätzen manchmal Gott. Wir können ja als Christen sozusagen den offiziellen Weg gehen, wir lesen die Evangelien und alles, was Jesus sagt, tun wir. Könnten wir machen, ne? Theoretisch. Machen wir das? Wir machen es oft nicht. Wir lesen die Bibel und sozusagen, und alles, was wir merken, was Gott will und was ihm gefällt und was ihn verherrlicht, tun wir. Machen wir oft nicht. Und dann hat aber Gott Mittel und Wege, wenn wir andere Wege gehen, wenn wir sozusagen Bauernschleue einsetzen oder den Betrug machen, wie bei Rebekka und Jakob, dann hat Gott seine eigenen Wege, uns in die Schule zu schicken. Und diese Schule, die ist zum Teil genial und zum Teil ganz schön hart. Also, was war die Sünde, die Jakob getan hat, wo ich sagte, das ist verkehrt? Was haben Jakob und Rebekka gemacht? Sie haben betrogen. Den Segen, der stand ihm nicht zu, jedenfalls nicht nach dem Willen des Vaters. Was war sozusagen die Kerntäuschung, damit Jakob schafft, was er will? Rebekka und Jakob wollen den Segen und sie haben es geschafft. Isaak war nicht bereit, diesen Segen dem Jakob zu geben, in Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes, das er schon kannte. Das ist sein Problem. Der Kernpunkt ist, er ist der Jüngere, und selbst wenn es nur ein paar Stunden Unterschied sind bei der Geburt, eine Stunde oder eine halbe Stunde, was auch immer, er ist der Jüngere, er gibt sich aus als den Älteren. Und jetzt hat die Mutter eine neue gute Idee. Esau war Jakob Gram, 27,41, um des Segens willen, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und sprach in seinem Herzen, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Warum denkt er das? Warum denkt er, dass sein Vater bald sterben wird? Weil er das gesagt hat. So fängt die ganze Szene an. Kapitel 27, Vers 2. Die Augen waren schlecht geworden und dann Vers 1 und 2. Mein Sohn, er aber antwortete ihm, hier bin ich. Er sprach, sieh, ich bin alt geworden und weiß nicht, wann ich sterben werde. So nimm nun dein Gerät, Köcher und Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Und mach mir ein Essen, wie ich es gern habe, und bring's mir herein, dass ich esse, auf dass dich meine Seele segne, ehe ich sterbe. Und ich habe ja gesagt, der Isaak liebte seinen Sohn Esau wegen dem Wildbret. Wenn er ihn so segnen wollte, hätte er sagen können, komm her, ich segne dich und danach feiern wir das mit dem Essen. Aber er machte das von dem Wildbret abhängig und das war ein Teil vom ganzen Plot, ja. Und das heißt, er hat zu diesem Zeitpunkt schon gedacht, ich sterbe bald. Der Jakob kommt in Haran an, als als der Vater Isaak 77, also 77 Jahre, da war 77 Jahre alt. Wenn man zurückgeht, man merkt, Isaak kriegt mit 60 seine Söhne. 77 Jahre später sind 137. Wie alt ist Isaak geworden? 180. Das sind noch 43 Jahre. Und das ist halt lustig. Der hat schon, zu dem Zeitpunkt waren seine Augen schlecht. Und er konnte nicht mehr richtig gucken. Er konnte also die Söhne nicht voneinander unterscheiden mit seinen Augen. Und so lange hat er noch gelebt. Also das war schon ein hohes Alter. Und wahrscheinlich hätte keiner gedacht, dass er so lange lebt. Aber das waren noch 43 Jahre. Das ist ja lustig, dass der Jakob 20 Jahre weg ist. Und der trifft seinen Vater wieder lebend an. Aber alle rechneten damit, dass er bald stirbt. Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meines Vaters Leid tragen muss, dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Da wurden Rebekka angesagt, diese Worte ihres älteren Sohnes Esau. Und sie schickte hin und ließ Jakob, ihren jungen Sohn, rufen und sprach zu ihm, siehe, dein Bruder Esau droht dir, dass er dich umbringen will. Und nun höre auf mich, mein Sohn, mach dich auf und flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran. Da ist ja die Rebekka her. Da war ja auf wunderbare Art und Weise diese Ehe gemacht worden, sozusagen angebahrt worden und dann nachher vollzogen worden. Und bleib eine Weile bei ihm, bis sich der Grimm deines Bruders legt und bis sein Zorn wieder sich von dir wendet und er vergisst, was du ihm getan hast. Dann will ich schicken und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euer Beider beraubt werden auf einen Tag? Hat sie jemals in den 20 Jahren, wo Jakob weg war, nach ihm geschickt? Nein. Das heißt, du musst dir vorstellen, was die beiden gemacht haben mit der Familie. Und deswegen ist es nicht gut, wenn man in der Sonntagsschule sagt, das haben die richtig gemacht, die haben sozusagen Gott nachgeholfen. Das war eine Katastrophe. Und sie will ihren Sohn retten. Und warum sozusagen... Und Rebekka sprach zu Isaak, mich verdrießt zu leben wegen der Hethiterinnen. Wenn Jakob eine Frau nimmt von den Hethiterinnen, wie diese, eine von den Töchtern des Landes, was soll mir das Leben? Warum sollte ich euer Beider beraubt werden auf einen Tag? Der Zorn von Esau war so groß und er hat sich 20 Jahre lang nicht gelegt. Und Jakob hat natürlich immer im Ohr gehabt, was seine Mutter ihm sagte. Und er wusste, als sein Bruder Esau ihm entgegenkommt mit 400 Mann, die bewaffnet waren, jetzt ist Schluss. Was das auch für eine Familie bedeutet. Das ist die heilige Familie. Das ist die erwählte Familie. Gott ist der Gott Isaaks und Gott ist der Gott Jakobs. Aber durch die Sünde von Rebekka und Jakob, durch den Betrug, haben sie die Familie fast zerstört. Und das ist das, was ich sage. Wenn die Heilsgeschichte am seidenen Faden hängt und der Gläubige hat die Schere in der Hand und macht zack. Warum? Weil Rebekka und Jakob wollen Gottes Verheißung nachhelfen. Und das ist nicht sozusagen völliger Glaube. Und das war völlig verkehrt. Und Gott zeigt dann auch später, was er davon hält. Dann ist Rebekka wieder schlau, sozusagen, sie hantiert die Familie und sie redet mit dem Vater, damit der Vater den Sohn segnend wegschickt, um sich eine Frau zu holen von woanders. Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuels, des Vaters deiner Mutter, und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams, dir und dein Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Hier merken wir, dass Isaak seine Lektion gelernt hat. Also Isaak hat es akzeptiert. Er hatte ihn gesegnet und indem er sich trennt von seinem Sohn, er denkt ja immer, dass er bald sterben wird und er denkt vielleicht, den sehe ich nie wieder. Und er schickt ihn praktisch mit dem Segen, er bestätigt den Segen und schickt ihn los. Dann entlässt er ihn und Esau sieht, was da geschehen ist und denkt, okay, ich muss nachbessern und nimmt sich da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajots, zur Frau. Und Jakob zieht los und jetzt geschieht das, wo ich sage, das ist das Eigentliche, der eigentliche Segen, den er bekommt, von Gott direkt. Er ist jetzt ein Flüchtling und er ist allein, er ist nur mit dem Stab, wie er auch später sagen wird, mit diesem Stab bin ich gekommen. Er ist praktisch völlig allein, Mutterseelen allein. Das Band zwischen ihm und seiner Mutter ist jetzt getrennt. Er ist in Lebensgefahr zu Hause. Sie schickt ihn weg. Das Mutter-Söhnchen-Dasein ist vorbei und er wird heiraten. Aber er muss erstmal sozusagen diese Strecke überwinden. Ich bin der, der kommt Gott und zeigt sich ihm auch. Also wir sehen bei diesen Vätergeschichten, Gott zeigt sich Abraham, Gott zeigt sich Isaak und Gott zeigt sich Jakob. Die Linie wird immer weiter verfolgt. Und das hätte auch funktioniert, wenn er nicht betrogen hätte. Also wenn Gott segnen will, kann er das machen. Er hat das bei Abraham direkt gemacht, er hat nicht Tara benutzt. Das kann er auch bei Jakob machen. Also es war ein Fehler. Und jetzt kommt sozusagen, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Da hat man jetzt diesen Segen. Und wenn man alle Stellen anguckt, wird dasselbe gesagt bei Abrahams Samen, bei Isaaks Samen und bei Jakobs Samen. Jetzt ist klar, es ist der Same Jakobs, es ist nicht der Same von Esau. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Das, was er sieht, der Herr erscheint ihm dort, wird vorher beschrieben. Er legt sich auf einen Stein, den er als Kopfkissen dahin tut, und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die berührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach. Also entweder Leiter oder Treppe. An was erinnert das, diese Vision? Wir sind im ersten Buch der Bibel. Was war so ähnlich wie das hier? Als Thema. Du hast oben den Himmel, du hast hier unten die Erde. Oben ist Gott oder die Götter, unten ist der Mensch. Babel, Turmbau zu Babel. Ne? Es ist dort der Turmbau zu Babel, da hätten die Leute das selber gebaut. Und hier sieht Jakob, es gibt eine Verbindung zwischen Erde und Himmel. Das ist eine Treppe oder eine Leiter, eine Himmelsleiter. Und er nennt diesen Ort Bet-El. Bet-El, Bet, Haus, El, Gottes. Das ist ähnlich wie Babel. Bab-El, Bab ist halt nicht das Haus, sondern das Tor. Bab-Elim, das Tor zu den Göttern. Sozusagen dasselbe Motiv, einmal falsch und verdreht bei Babylon. Und hier fängt Gott jetzt an, praktisch das zu offenbaren, dass im Rahmen dieser gesegneten Familie, wo es einen Segensträger geben wird, der die ganze Menschheit erreichen wird, gibt es eine Verbindung zwischen Erde und Himmel. Gott stellt die Verbindung zwischen Erde und Himmel wieder her. Und Gott will der Gott dieses Samens sein. Und für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht, sagte er, als er aufwacht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm einen Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bet-El. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. Merkt ihr das? Dieses Gebet, dieses Gelübde wurde erhört. Er kam in Frieden wieder zu seinem Vater. Der konnte nicht sterben. Ja, aber 20 Jahre lang war der weg. Hier fängt als Reaktion auf das Empfangen des Wortes Gottes, fängt Gott auch an, Jakob zu gebrauchen und die Wirklichkeit auf der Erde auszurichten, nach der Beziehung zwischen ihm und Jakob. Gott stellt sich vor als: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Und jetzt nimmt Jakob das an und er wird später auch der Gott Jakobs genannt werden und nennt sich selber so. Und jetzt kommt das Gelübde: Wenn Gott das macht, wenn Gott mich mit Frieden wieder heimbringt zu meinem Vater, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Da kommt auch der Zehnte her. Im ersten Buch Mose, Abraham gibt Melchisedek den Zehnten. Und hier ist es ein Gelübde. Frage an euch, als der hier schlief, was denkt ihr, er hat jetzt schon die Idee, er kann wieder zu seinem Vater gehen. Was denkt ihr, was hat er gedacht, wie lange das dauert? Vater muss noch leben. Und was muss Jakob leisten? Was ist die Aufgabe? Weil der Vater hat ihn ja geschickt, eine bestimmte Aufgabe zu vollziehen. Ja, ist alles. Wie lange dauert das? Wenn man nur einen Stab bei sich hat, ist das nicht so viel wie der Knecht von Abraham. Der hatte Kamellasten voll Wertgegenstände. Der hatte Gold. Der war auch schlau. Sobald er merkte, dass Gott sein Gebet erhört hat, hat er erstmal gewissen Schmuck, der Armreifen an die Hände aus Gold und einen Nasenring. Die meisten Übersetzungen bringen den Nasenring nicht richtig hervor, aber das war ein Nasenring. Muss ich also eine orientalische Schönheit vorstellen, dass die Rebekka, als sie dann ihm, ne, er sagt ja zu Gott, wenn jetzt Folgendes passiert, hier kommt die Mädchen raus und ich brauche jetzt, und ich sage zu einem Mädchen, bitte gib mir zu trinken, weil die hat das Trinkgefäß, er hat es nicht. Und die gibt mir zu trinken. Und die gibt nicht nur mir zu trinken, sondern tränkt auch meine Kamele. Das ist die richtige Frau. Das war also ein guter Test. Und genau das passiert. Und sobald das passiert, merkt er, er fragt noch, wer ist es, und merkt, das ist genau die richtige Familie. Die sind gläubig und hängt diese Schmuckstücke dran. Und wo geht die Rebekka dann hin? Geht nach Hause. Und dann ist nämlich interessant, das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Und als ja das passiert, da neigte sich der Mann und betete den Herrn an. Und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mutter Hause. Und jetzt hört. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief zu dem Mann draußen bei dem Brunnen. Denn als er den Stirnreif und die Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte und die Worte Rebekkas seiner Schwester gehört hatte, so hat mir der Mann gesagt, da kam er zu dem Mann und siehe, er stand bei den Kamelen am Brunnen. Als der das sah, diesen reichen Schmuck, wusste er, das ist ein dicker Fisch. Den müssen wir uns an Land ziehen. Ja, das ist Laban. Ja, das ist Laban. Es ist so ähnlich wie Isaak liebte Esau, weil das Wildbret in seinem Munde war. Ja, der Laban kriegt mit, was da los ist, und das ist ja nicht der Vater übrigens. Ja, das ist nicht der Vater, das war der Bruder, der dahin düste. So war Laban gebaut. Ne? Und jetzt wird es nämlich super köstlich. Der gute Jakob hat das erlebt da mit der Erscheinung Gottes, und dann da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land, das im Osten liegt, und sah um sich, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde, und siehe, drei Herden Schafe lagen dabei. Er guckt sich das alles an. Jakob redet mit den Leuten dort: Liebe Brüder, wo seid ihr her? Sie antworten: Wir sind von Haran. Er sprach zu ihnen: Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors? Sie antworteten: Ja, wir kennen ihn. Er sprach: Geht es ihm auch gut? Sie antworten: Es geht ihm gut. Siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Er sprach: Es ist noch hoher Tag und ist noch nicht Zeit, das Vieh einzutreiben. Tränkt die Schafe und geht hin und weidet sie. Sie antworteten: Wir können es nicht, bis alle Herden zusammengebracht sind und wir den Stein von des Brunnens Loch wälzen und dann die Schafe tränken. Und als er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie hütete die Schafe. Als Jakob aber Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, trat er hinzu, wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens und tränkte die Schafe Labans des Bruders seiner Mutter. Und er küsste Rahel und weinte laut und sagte ihr, dass er ihres Vaters Verwandter wäre und Rebekkas Sohn. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Als aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und herzte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban alles, was sich begeben hatte. Da sprach Laban zu ihm, fürwahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch. Und als er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war und so weiter. Merkt, hier gibt es einiges an Tränen. Der Jakob weint und an Küssen. Er küsst die Rahel und Laban kommt und die lief hin und küsste ihn als Begrüßung, führt ihn ins Haus und er erzählt ihm alles. Was hat er ihm erzählt?
Den Betrug.
Ja. Was, und ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Reisende kommt an, natürlich erzählen die, während er isst. Der ist es bequem, das ist cozy, die fühlen sich wohl, der öffnet sein Herz, er hat die Rahel geküsst, der Laban hat ihn geküsst, er hat durch ein Wunder Gottes die Familie genau gefunden auf Anhieb, er ist jetzt im Trockenen, ja, nicht mit dem Stein und er hat alles erzählt. Und was sagt Laban? Für wahr, du bist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist das, was Adam sagte, als er merkte, Eva passt zu ihm. Und diese beiden Männer waren sich so ähnlich. Und die nächsten 20 Jahre werden die beiden miteinander zu tun haben. Und dazu